Hallo Leute. Naja, hier sind Lena
und Liberta. Und naja, zusammen sind wir
Lena
und Liberta.
Verdammt!
Stups, der kleine, komm, Liberta, Osterhase fällt dann dauernd auf die Nase. Ne? Ich wollte gerade sagen, Stock und Hut steht ihm gut, aber das ist ein ganz anderes Kinderlied jetzt. Smash Up, Remix. Boah.
Kinderlieder übrigens auch richtig schwierig.
Schlimm auch.
Ja.
Schlimm.
Ja.
Ich bin ja auch gerade, hallo erstmal.
Hallo erstmal, bevor wir direkt einsteigen und hier wieder abkotzen.
Ja, genau. Zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Frohe Ostern an euch alle. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Osterwochenende hinter euch hattet. Ich bin gerade seit einer Woche mit meiner Familie, ich bin nach Hamburg gefahren und dann weiter aufs Land und da mit meiner Mutter, meiner Schwester, ihrem Mann und den drei Kindern. Im Prinzip bin ich jetzt auch Mutter geworden, Liberta. Und wo du gerade über Kinderlieder sprichst, wir haben ja auch so ein Klavier stehen und dann spielen wir da manchmal irgendwie zusammen rum und dann waren dann auch so Kinderlieder und ey, deutsche Kinderlieder, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Wie schlimm sind die?
Ja.
Die sind so aggressiv.
Ja, und auch voll rassistisch und diskriminierend.
Also die sind wirklich hart. Hier wie dieses, und morgen früh, wenn Gott will, aber nur wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Aber wenn er keinen Bock hat, dann bist du halt morgen tot. Dann wirst du nicht mehr geweckt, ne?
Ja, das ist so krass.
Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also deutsche Kinderlieder, so ältere, die haben es in sich.
Kennst du, es gibt auch noch so einen Song, wir haben ja die Toni-Box und dann gibt es da noch so einen Song, der heißt irgendwie so, und dann waschen die Frauen, die waschen den ganzen Tag und waschen und die Hausfrauen waschen den ganzen Tag und dann ja auch so drei Chinesen mit dem Kontrabass und auch hier 10 kleine, ne? Das war ja früher, also ganz, ganz... ganz schlimm rassistisch und auch super problematisch, muss man mal sagen, ne? Weil es war ja früher, wurde das ja anders gesungen. Das hieß ja dann 10 kleine N-Wort-Line. Ja, und das ist halt voll schlimm, dass das halt alles dann so, und wir hängen da und klatschen in die Hände und singen dann so feuchtfröhlich mit, ne? Also, ja. Ich hasse Kinderlieder! Ich kann das auch nicht anmachen. Ich höre manchmal extra so ganz andere Musik, damit er halt auch versteht, also mein Sohn, dass Kinderlieder nicht die Norm sein sollten in unserem Haushalt, sondern normale.
Sondern
also,
Deutsch-Pop.
Sondern Deutsch, so.
Yeah. Deutsch-Rap.
Ich ficke deine Mutter. Und deine Mutter fickt deinen Vater. Das wäre ja schön. Weißt du? Aber genau, sowas halt.
Ne? Das wäre doch schön. Hände in die Höhe. Ich finde super. Ey, da komme ich gerade drauf. Ich habe jetzt hier, weil ich jetzt ganz viel Zeit hier mit meinem Neffen und meiner Nichte verbracht habe, bin ich jetzt, Liberta, das wird ein Thema, auf den Künstler Dicker gekommen, hat mir meine Schwester gezeigt.
Ach so, das habe ich gesehen bei Instagram bei dir.
Genau, D-I-K-K-A, Dicker. Mhm. Mhm. Und das suggeriert schon eine Coolheit, eine Coolness. Ne? Und das ist halt aber ein Künstler, der macht so Kinderlieder, hat aber echt coole Texte im Vergleich zu anderen Altdeutsch-Kinderliedern.
Mit so einem Lernauftrag oder wie?
Genau, also so... Also der hat wirklich gute Texte, müsst ihr mal reinhören.
Und du so, also gar nichts gelernt. Also wie zum Beispiel, naja, hat echt gute Texte.
Hat echt gute Texte wie Frag die Police. Oh. Toll. Nee,
Frag die Police nicht um Hilfe. Die helfen euch nicht.
Und versteckt euren gefälschten Ausweis vor dir. Ja. Genau so, sonst kommt ihr in den Club nicht rein.
Genau.
Den habe ich total gefühlt, Liberta. Das ist total coole so Popmusik mit coolen Beats und coolen Songs. Und das aber auf Kinderliederniveau.
Dicker. Mit KK geschrieben oder was?
Das musst du mal laut anmachen. Ich glaube, dass das Ilio richtig feiern wird. Also ich bin drin.
Oh, ich muss so aufpassen, Lena, was ich jetzt alles sage. Es ist einfach, er imitiert und kopiert uns gerade nonstop, der Kleine. Und wir waren gestern am Strand und dann sieht er, ja, das ist ja auch so dieses Montessori-Konzept, ist ja, dass die Kleinen von den Großen ja auch lernen. Und das passt so bei meinem Sohn, weil er sieht ja wirklich dann, er interessieren keine kleinen Babys oder Kleinkinder, sondern ihn interessieren große Kinder. Also, ne, so die dann so ab, weiß ich nicht, 7 aufwärts. Und dann machen die da Ratschläge und rollen und Purzelbäume und laufen ins Wasser. Und er macht alles nach. Er ist wirklich so eine Copycat. Er ist eine richtige Nachmacherin, ey. Das ist so witzig. Und auf jeden Fall muss man jetzt so aufpassen, was man alles vor ihm macht und sagt. Ich habe letztens richtig laut geröpst. Kennen wir ja alle bei mir. Klar. Das mache ich halt einfach manchmal gerne. Ja. Und dann hat er das nachgemacht. Macht so Und will halt mitröpsen. Und ich war nur so, Janni hat mich nur so judgy angeguckt und war so, Alter, zügel dich.
Weißt du, so. Richtiges Bauarbeiterkind bekommen, aber ja, ich lieb's. Ich
muss so aufpassen, wie ich jetzt vor meinem Kind umgehe und auch so, also Kraftausdrücke und ja, so, ne, wie doll wir ja auch manchmal einfach so, ja, so eine Scheiße und so eine abgefuckte Kacke und so behindert und weißt du, so, wir benutzen ja manchmal auch Wörter, die, das ist ja auch eigentlich voll schlimm, so zu sprechen, und trotzdem kommt das ja aus dem Effekt heraus, ja, ne, in dem Moment, wenn man sich auch aufregt, und dann hast du da vielleicht irgendwie so einen Vierjährigen neben dir sitzen und der zieht das halt alles dann, ja.
Richtig Grübel sagt das auf.
Ja, ich muss da richtig aufpassen. Ich will ja auch ein anständiges Kind haben, was gehorcht.
Oh. Ja, ey, aber da habe ich mich gefragt. Sonst ein paar Schläge kassieren. Naja, nee, da habe ich mich nämlich neulich auch gefragt, weil die Größte von meiner Schwester ist jetzt 6. Die wird jetzt 6. Mhm. Wird schon eingeschult. Dann war ich schon so, oh mein Gott, wie schnell die groß werden. Mhm. Und wie viel, da habe ich mich gefragt an dich so, wie viel Freiheit wirst du deinem Kind geben, wenn er so, weißt du, so anfängt auszugehen? Wirst du so eine coole Mutter, die das erlaubt?
Oh Gott, ey. Lena, das sind Fragen, die stelle ich mir wirklich sehr, sehr häufig. Und ich sehe das dann auch bei anderen und beobachte und sehe dann so, oh, bei Mädchen ist das ja nochmal, ich glaube, da wäre ich nochmal krasser irgendwie. Dann gucke ich so rückblickend auf meine Eltern, wie haben die das halt gemacht mit mir? Ja. Die haben mir auch irgendwie voll viele Dinge erlaubt und ermöglicht und haben ja auch nicht mal alles hinterfragt oder mich irgendwie, keine Ahnung, spioniert oder so, mir hinterher spioniert oder so, ne? Sondern, weißt du, was ich meine? So, es gab da ja auch irgendwie zwar Grenzen, ja, und Regeln, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie nichts durfte oder dass man mir nichts anvertraut hat, so, weißt du, oder zugetraut hat. Und bei Ilio wird es, glaube ich,
nicht so
ein Mix aus. Genau, ich werde den einsperren.
Der wird gar nichts dürfen, ja.
Der wird gar nichts dürfen. Ganz kurze Leine, nee, aber ich glaube schon, dass, also Janni ist ja auch voll so, der lässt ihn dann ja auch auf irgendwelchen, keine Ahnung, Gegenstände rumklettern, wo ich so sag auch jedes Mal so, oh, Ilio, vorsichtig, oder auch ganz nah am Poolbeckenrand, da zucke ich ja schon zusammen. Aber Janni ist da schon so voll entspannt und sagt so, nee, ich vertraue meinem Kind. Ich vertraue meinem Kind.
Ich finde das ganz gut, weil, also ich habe nur daran gedacht, wie vertrauenswürdig meine Eltern mit meiner Schwester und mir umgegangen sind. Also die haben uns so viele Freiheiten gegeben, wo ich mir jetzt denke, ich weiß nicht, wenn ich ein Kind habe, ob ich das so kann.
Ja,
ob ich das so kann.
Same.
Also weil als wir so 16, 17 waren, wir durften damals anfangen, rauszugehen. Und ich habe das natürlich auch krass ausgenutzt. Und ich muss an eine Situation denken. Also ich bin mit meinen Freundinnen damals, als man so angefangen hat mit so 17, ne, 16 auszugehen, dann sind wir in eine Bar gegangen, immer die gleiche, in Hamburg, Maya Lanskis. War eine totale, also totale Institution, am Dammtor, eine Cocktailbar. Wir natürlich viel zu jung. Da haben wir angefangen, trinken zu lernen, ja. Und sind dann da immer hin und haben da halt auch den Alkohol ausgeschenkt bekommen. Und hatten halt eine witzige Zeit. Und da habe ich einmal, also die Story ist folgendermaßen, ich habe da einen Typen kennengelernt mit 16 oder 17. Das ist schon jung. Mhm. Nee, 16. Das war 100 pro 16. Von meinem ersten Freund. Habe ich einen Typen kennengelernt mit meiner Freundin. Und die Typen waren zu zweit so. Und dann habe ich mit dem einen Typen rumgeknutscht. Mhm. Und dann haben die uns am nächsten Tag zu einem Boxkampf eingeladen von den Klitschkos. Ich glaube, es war damals die Hamburger Sporthalle. Und so ein Boxkampf, der ist ja meistens so um 12 Uhr nachts. So, meine Freundin hat bei mir gepennt. Wir sind dann an demselben Abend nach der Bar irgendwie nach Hause. Und am nächsten Tag meiner Mutter dann da und meinen Eltern erzählt so, boah, voll cool. Und dann haben wir die kennengelernt. Und dann haben die uns auf einen Boxkampf eingeladen, ob wir da hingehen dürfen. Und meine Eltern haben mir das einfach mal erlaubt. Sie haben nur gesagt, weil das war immer so das Credo, viel erlaubt, aber es gibt halt krasse Regeln, an die ich mich auch immer gehalten habe. Und so lange durfte ich auch quasi meine Freiheiten nutzen.
Aber das ist ja auch der gesundere Weg, das zu sagen, so ja, du darfst, aber es gibt Regeln. Und wenn die halt irgendwie nicht befolgt werden oder gebrochen werden oder missbraucht werden, dann gibt es das nicht nochmal.
Ja.
Dann
darfst du es nicht. Digga, mit 16, mit zwei wildfremden Typen Männern. Das waren ja auch erwachsene Männer schon, ne?
Ja, schon.
So um die 40.
Oh nein, Lena. Spaß. Ich hab da mit dem rumgeknutscht.
Ja, und mehr.
Aber vor allem auch mit 16 auf so einem Boxkampf gehen. I don't know.
Oh, weißt du, was machen mit meinen Eltern? Komisch. Da denke ich mir so, also auf der einen Seite habe ich es natürlich total abgefeiert und wir haben uns daran gehalten. Wir waren um 12 Uhr wieder zu Hause. Wir haben den Boxkampf natürlich dann dementsprechend nicht geguckt, sondern die Vorkämpfe. Aber wir fanden es total spannend, diese Freiheiten auszunutzen und nutzen zu können, aber dann halt sich auch an die Regel zu halten. Aber ey, ich glaube nicht, dass ich meinem Kind erlauben würde, mit zwei wildfremden Männern die einen abholen, dann irgendwie zu einem Boxkampf zu fahren.
Oh, ich weiß. Also, weißt du? Wenn ich das auch so höre, da dreht sich mir der Magen. Ey, wirklich, denke ich manchmal echt wirklich. Ich bin ganz, ganz froh, muss ich sagen, dass ich gerade als Erstgeborenen und ne, als erstes Kind einen Jungen habe. Weil ich glaube, da kann man sich ein bisschen mehr erlauben, oder? Lege ich da gerade so ein bisschen falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre sehr protektiv bei einem Mädchen am Anfang. Was bin es natürlich jetzt auch bei meinem Sohn. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, die sind so vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht.
Schon. Also ich meine, man muss sich um beide Sorgen machen, aber ich glaube auch irgendwann, wenn es um das Thema Ausgehen geht, haben Mädchen und Frauen natürlich eine größere Gefahr.
Absolut.
So, das ist einfach so.
Und da hätte ich echt, glaube ich, also da müsste ich mich auch, da muss ich reinwachsen, auch in die Rolle, ne? Also man sagt ja, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme, und da werde ich dann auch noch reinkommen und reinwachsen und werde dann da ja auch in einem Flow reinkommen, mit meinem Sohn richtig dann so auch zu kommunizieren und auch Grenzen aufzuweisen und halt wirklich ganz viel zu sprechen. Und dann geht ja auch die Pubertät los und so, das wird ja auch nochmal richtig tricky und da kommt noch so ein Haufen Arbeit auf uns zu.
Ja. Hattest du mal so Momente in deiner Jugend bei deinen Eltern, wo du irgendwas so verheimlichen musstest oder so richtig verstecken musstest vor den Eltern, weil du halt irgendwie heimlich über die Stränge geschlagen hast?
Ja, ich glaube, ich hatte mal einmal, dass wir auf eine Party gegangen sind, obwohl ich nur meinte, ich schlafe bei einer Freundin. Das hatte dann meine Mama noch irgendwie mit Ach und Krach irgendwie erlaubt, weil sie wusste halt, das ist eine Freundin, die halt sehr viel Party macht und auch schon sehr früh Erfahrungen gesammelt hat und so. Die war halt so ein bisschen, ja, die durfte halt so meiner Meinung nach auch heute so rückblickend ein bisschen zu viel von ihren Eltern. Und ich fand das aber natürlich total cool und fand das natürlich, ich wollte natürlich so sein wie sie. Und dann habe ich bei ihr gepennt und dann hieß es nur, ich will nur bei ihr schlafen. Dann sind wir abends halt ausgegangen, ne? Mit gefälschten Ausweisen natürlich.
Natürlich.
Ja, sicher. Da waren wir halt so 14.
Gemacht, ne? Man hat selber so Sachen ausgedruckt.
Ja, sicher. Und halt einfach auch so random dann von irgendeiner Lisa, weiß ich nicht, dann halt irgendwie so einen Ausweis genommen, weil die halt dann schon irgendwie 18 war und ich hatte dann halt blonde Haare auf dem Ausweis. Aber die haben früher da ja auch nicht so scharf drauf geschaut irgendwie. Ne? Die Türsteher waren dann auch so, ja, okay, mein Gott, dann komm halt rein, zahl halt. Voll. Kohle machen.
Man kannte sich ja auch mittlerweile. Man war ja auch per Du mit den
Na sicher, man hat sich zugenickt vor. Und wusste Bescheid. Ja. So, komm, du bist 14, aber komm, wir tun jetzt mal so, als ob du 18 bist.
Ja. Genau. Ich hatte nämlich auch mal so einen Moment, da habe ich das allererste Mal ausprobiert zu kiffen.
Ja,
Mit 17.
Das ist früh, ey.
Ja.
Oh.
Und? Stolz sein.
Ja.
Link in Bio. Ja. ihr Lieben. Und dann ist das aber voll in die Hose gegangen. Also ich war mit meinen zwei Freunden, die schon voll im Kiff-Game drin waren, sind wir in den Park gegangen und ich wollte es einmal ausprobieren. Dann habe ich so ein paar Mal gezogen, habe gar nichts gemerkt, so der Klassiker. Mm. Und dann waren die so, ja, vielleicht musst du mehr nehmen. Mm. Und dann war ich so, okay, gib her die Keule. Und dann habe ich halt nochmal ein paar Mal gezogen, wollte das ausprobieren. Ja, und dann ist das natürlich viel zu viel gewesen. Und ich bin dann voll getrippt eigentlich zwischen so einer realen Welt und so einer Fantasiewelt.
Ja, ja.
Und dann ist mir auch voll schlecht geworden. Dann sind wir zu mir, weil wir wollten eigentlich auf eine Party und mir ging es aber nicht gut. Und dann war klar, dass wir zu mir nach Hause fahren. Dann war aber auch so das Thema, meine Eltern sind halt da.
Ja.
Und die haben es nicht gemerkt. Also ich habe mich, weil die waren irgendwie oben am Arbeiten, wir so, wir sind wieder da. Und dann habe ich mich einfach schnell ins Bett gelegt und gepennt.
Krass. Ich weiß, meine erste Kiff-Erfahrung habe ich, glaube ich, mit 23 gehabt. Ich habe ja sehr spät angefangen, mal sowas auszuprobieren. Und dann habe ich genau das Gleiche wie du, dieses so, ja, ich habe nichts gemerkt und wusste ja auch gar nicht, was für ein Effekt erwartet mich. Also was passiert denn da eigentlich mit meinem Körper? Bin ich dann gut drauf? Lache ich dann mehr? Oder drifte ich komplett ab? Ich wusste halt einfach nicht, was passiert dann eigentlich. Aber das war ja auch der Reiz. Und dann habe ich halt geraucht und natürlich erstmal krass einen abgehustet. Und dann meinten die Girls halt so, ja, vielleicht nochmal und so. Und dann bin ich halt so auch abgedriftet und hatte dann die ganze Zeit Angst, meine Zunge zu verschlucken, weil ich dachte jedes Mal, wenn ich schlucke, dass ich halt sterbe. Also das ist halt dann irgendwie auch ganz schön in die Hose
schöne Momente
gegangen.
In unserem Leben.
War wirklich sehr, sehr schön, ja. Nee, aber aber sowas ist, glaube ich, auch okay und gut und auch richtig. Ja. Ich glaube, solange deine Kindheit vernünftig und mit gesunden Grenzen irgendwie abgesteckt wurde und du eine liebevolle Eltern hast, die irgendwie immer mit dir sprechen, dir irgendwie immer zeigen, so, wir sind für dich da, du bist gut, so wie du bist, und dass man halt, ich glaube, es gibt so gewisse Punkte, wenn man die halt absteckt in der Kindheit insgesamt, dann können Kinder Erfahrungen machen und ihre Grenzen austesten, aber wissen halt ganz genau so, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil das weiß ich, das ist nicht mehr vernünftig. Das führt mich jetzt
und nicht weiter, dann ab ins
Bett. Genau. So.
Da wusste ich, Liberta. Ich bin eine Vernünftige.
Ja.
Da gehst du doch lieber. Nee, danach habe ich auch nie wieder gekifft, bis ich Mitte 20 war. Ja. Nee, Ende 20.
Ja, und jetzt sind und jetzt wir bei den anonymen Kiffern.
Genau, ich bin jetzt abhängig. Nein, Spaß.
Geil, ey. Das ist einfach wirklich, das ist nochmal wirklich ein Thema für sich. Da freue ich mich irgendwie auch ein bisschen drauf, muss ich sagen. Aber es wird challenging, wie alles im Leben. Ja. Ist auch gut so. Ja. Wie alles challenging, auch der Wohnungsmarkt auf Mallorca, by the way. Wir sind ja immer noch hier und du kommst ja bald im Mai.
Ja.
Und wir hatten jetzt richtig den Hassel, irgendwie was Neues zu finden, weil...
Habt ihr jetzt?
Ja, wir haben jetzt was, weil wir halt jetzt mal noch für weitere 10 Tage für den Mai erweitert haben, damit wir so ein bisschen Puffer haben. Aber ich sag's dir, wie es ist. Der Wohnungsmarkt auf Mallorca ist sehr angespannt. Es ist wirklich krass, Leute. Es ist so, so schwierig geworden, etwas Passendes zu finden. Also gerade so für Familien, glaube ich, ist es eine krasse Herausforderung, weil alles so teuer auch ist. Also ich rede jetzt gerade über Langzeitmiete, dass wir halt hier temporär für vielleicht mal irgendwie ein halbes Jahr oder mal für ein Jahr immer rein und raus fliegen und halt hier mal leben. Das ist wirklich schon echt schwierig geworden. Also da sind auch zum Teil Häuser, da willst du halt nicht drin wohnen für 5.000 Euro Monatsmiete.
Ja, ich habe auch gehört, das liegt halt an den Amis, weil es irgendwie jetzt einen Direktflug von New York nach Palma gibt, weil die Amerikaner Mallorca für sich entdeckt haben und das einfach krass die Mieten in die Höhe.
Ja, es ist halt
hier aber auch ausgewandert. Ich sehe euch da auch bald so eine Vox Aussteiger-Doku drehen, wo ihr irgendwie so ein komisches Spa eröffnet, irgendwie so ein Fischfuß-Spa. Wer auf dieser Welt hat irgendwann mal gedacht, dass diese
Das ist Fisch, so eklig. Gibt's noch?
Dass das ein Thema wird.
Gibt's, glaube ich, noch am Ballermann oder auch so gerade so, klar, im asiatischen Raum, diese ganzen Fisch, also ohne Scheiß, ne? Das ist so, dass das jemand noch macht und daran glaubt.
Die Hautschuppen weg, ja cool, Leute, da geht ihr trotzdem pleite dran.
Da würde ich trotzdem aber kein Geld für ausgeben, so. Das ist ja voll, also dass da Leute immer noch sitzen und das wirklich ernst nehmen. Nee, aber du hast recht, das sind halt einfach so der Wohnungsmarkt und diese ganzen ausländischen Investoren, die halt jetzt hierher kommen, die zahlen halt diese hohen Preise auf der Insel. Und die Mallorquiner selbst, die Einwohner oder auch, ich sag mal, mittelständige Personen, die können sich halt hier einfach nichts mehr leisten. Das ist eigentlich voll traurig. Ich habe auch so ein bisschen mittlerweile auch Angst, dass die Insel irgendwie so derbe luxuriös wird und diese Schere zu groß. Weißt du, früher war das halt so, ja, aber guck mal, früher war das so, jeder konnte sich Mallorca leisten. Das war halt so, hey, Malle ist nur einmal im Jahr. Das war ja kein Scherz, sondern das war ja wirklich Realität für viele Menschen. Und mittlerweile wird es immer poschier und so luxusgeiler und halt dann die ganz große Schere zu den Pauschalurlaubern. Und ich glaube, dass das irgendwann die Insel unattraktiv machen könnte. Weißt du, was ich meine?
Ja, es wird einfach nicht mehr bezahlbar sein,
ja,
wenn man da jetzt irgendwie kein Vermögen für ausgeben möchte. Und dann gibt es halt einfach wieder so eine Riesenschere,
ja.
Was ja ganz oft passiert mit diesen am Anfang vermeintlichen Hotspots, wo erstmal so eine kleine Crowd irgendwie sich befindet und dann wischt das rüber und dann ist vorbei. Vor allen Dingen halt für die Einheimischen halt eine absolute Vollkatastrophe. Und deswegen habe ich natürlich jetzt im Mai auch gebucht.
Genau,
ne?
Richtig. Und deswegen kommt die noch für einen Monat.
Oh Gott, ey, ist natürlich eine Vollkatastrophe.
Wir befeuern natürlich die Schere, ja.
Klar,
wir sind natürlich die Poschis und Luxus.
Haben sehr tolles Haus im Norden jetzt. Klar.
Aber guck mal, du bist dann auch jemand, du bist dann da für einen Monat und verpieselst dich. So, aber es gibt dann ja so Menschen wie uns, die zum Beispiel dann halt einfach wirklich vorhaben, vielleicht
Fischspa zu öffnen.
Aber können wir mal ganz kurz zurück zu Goodbye Deutschland, ja?
Ja.
Und diese ganzen Vox-Menschen damals. Man hat die damals belächelt.
Wen jetzt? Stopp.
Die Menschen,
die Auswanderer?
Die Auswanderer.
Ah, stimmt.
Man hat die da
haben sie ja auch nicht geschafft, Liberta.
Nee.
Die hatten dann ihre deutsche Currywurstbude auf Fuerteventura und sind dann aber kläglich gescheitert, ja?
Weiß ich nicht, weil einige haben es dann ja doch geschafft. Liberta Katzenberger.
Ja. Frage an dich, was würdest du, wenn du jetzt an dem Format Vox, wenn du da mitmachen müsstest, was würdest du tun, wenn du jetzt nach Mallorca auswanderst und du müsstest da im Format mitmachen? Was wäre dein Aussteigermodell? Welches Business?
Ich glaube, ja, pass auf, habe ich mir Gedanken zu gemacht. Klar, habe ich mir dazu schon Gedanken gemacht. Ich habe ja auch viel Zeit hier in meinem Slow Living Life. Ich habe überlegt, ich meine, ich habe es ja letztens auch so ein bisschen belächelt. Ich belächle ja immer erstmal alles und dann finde ich es ganz cool. Pilates-Studio. Warum gibt es hier so wenig coole Pilates-Studios? Es gibt welche, aber die sind halt nicht so richtig, richtig cool. Und da liegt ja gerade irgendwie voll der Fokus drauf. Die Leute haben mega Bock auf Sport, das soll aber irgendwie voll schick aussehen, aber es darf halt irgendwie auch nicht zu kräftezerrend sein. Es soll irgendwie so dieses, ne, diese Ausdauer irgendwie bestärken. Das soll ja trotzdem irgendwie in den Muskel reingehen und lilele, aber es soll halt nicht dieses Hit-Workout sein. Es soll nicht dieses aggressive, laute Musik, dunkle Räume. Es soll alles so ein bisschen entspannter sein und irgendwie gut für die Seele tun. Und du gehst raus und bist beflügelt. Mhm. Und alles irgendwie in diesem richtig geilen Charme von, oh, wir sind hier in einer mediterranen Umgebung und alles, das sieht super aesthetic pleasing aus und so. Und es geht. Also das Interesse ist da. Und wie du auch so sagst, die Amis kommen und so weiter, die sind natürlich auch alle sehr gewillt, weiterhin an ihrem Body zu arbeiten und sind ja sehr auch so nach den Äußerlichkeiten. Und die Amis laufen ja auch den ganzen Tag nur irgendwie in Sportklamotten rum. Deswegen, ich glaube, da wäre schon das Publikum da. Und ich glaube, so ein Pilates-Studio gepaart mit vielleicht so einem kleinen Matcha-Coffee-Shop. Lena?
Und dann sehe ich aber, Liberta, in Folge 5, da sehe ich eben einen Regendachschaden passieren, weil das Unwetter über Mallorca hereinstürmt und durchflutet. Und da sehe ich eben die erste Katastrophenlage für dich auch einfach als Unternehmerin. Mhm. Wie gehen wir da vor? Was tust du dann in
völlig,
der Folge?
Völlig fehlkalkuliert. Ja, gar keine Touris mehr auf der Insel.
Gar keine Rücklagen.
Alle Investoren abgesprungen.
Das Dach ist im Arsch. Also Pilates Mobiliar ist einfach hin. Was tust du dann? Ne?
Da musst du
drauf vorbereitet sein, Liberta.
Ja, Businessplan. Ja, schreibt man heutzutage noch einen Businessplan. Lässt man wahrscheinlich ChatGPT machen.
Natürlich.
Aber man hat dann einen. Ja, ja.
Schreib auch bald einen. Das muss ich dir dann nochmal in Ruhe erzählen. Aber ich habe ein größeres Projekt im Kopf.
Okay.
Aber ich bräuchte sehr viele Investoren dafür.
Okay, also bin ich raus.
Ja. Geil. Apropos, so Pilates und so, ne?
Ja, ja.
Dieser ganze, was heißt Trend? Aber es ist ja auch schön, dass es einfach so ein, einfach ein, generellen Ruck gibt, mehr auf seine Gesundheit, mehr auf die Balance zu achten, dass Menschen irgendwie im Kollektiv, glaube ich, einfach auch empfinden, irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Aber ich habe dann nochmal neu drüber nachgedacht, weil man auf Instagram sieht man ja einfach so viel, ne? Und da habe ich mir über das Phänomen innere Arbeit nochmal Gedanken gemacht, weil ich glaube dann doch, dass letztendlich, egal wie viel wir jetzt auch hier über Therapie und innere Arbeitsprozesse im Leben sprechen, dass das doch immer noch ein super kleiner Teil ist und dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, auf Instagram jedenfalls wirkt es eben so, was man so sieht an Trends und Dingen, die Menschen tun, um zu sich selber zu finden und sich nahe zu kommen, dass das so ein bisschen der Trend ist, was an Außenreizen hilft und welche Tools man anwenden kann von außen, Stichwort beispielsweise Eisbaden und Manifestation und dann schreibst du dir nochmal was auf und also so Dinge, die von außen helfen, die helfen ja auch und tun ja auch was für die Gesundheit, so ist es nicht. Aber das heißt halt nicht, dass man auch wirklich den Schritt geht, ernsthaft sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen. Weißt du, was ich meine?
Dass es nur so oberflächlich ist.
Ja, dass es so fast so ein bisschen ist wie so einen kleinen, also nicht so diese Außenreize nutzen als Pflaster und das kompensiert dann schon das, was ich im Inneren irgendwie für Struggles habe. Weil es fühlt sich manchmal so an oder wenn ich auch mit dem Umfeld rede, so die wenigsten gehen halt wirklich den krassen Schritt, wirklich die eigenen Ängste zu bekämpfen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Fake Selbstarbeit.
Genau.
Ich weiß,
genau,
was du
das
meinst.
Ist das.
Wenn man es nicht
also
wirklich
so oberflächlich.
Genau, wenn man es nicht wirklich so richtig ernst meint und nicht den ganzen Tag nur nach dem Motto so Palo Santo um sich herum wirbelt und denkt so, oh ja, ich lebe so viel Spiritualität im Alltag, so, sondern ob man es wirklich so deep diving, so in dir drin und sich mit dir selbst befasst und auseinandersetzt, dass es so richtig schmerzt und du sagst, okay, das ist eigentlich der Effekt, das ist eigentlich das Ergebnis, was ich eigentlich möchte.
Ja, ich finde, es ist meistens sehr technisch. Also ich hole mir nochmal das Buch zum, wie kann ich mein Body optimieren? Wie kann das für die innere Balance helfen? Dann hole ich mir nochmal das Buch, dann höre ich mir diesen Podcast an. Also sehr viel von den Außenreizen, um irgendwie diese Lücke in sich selber vermeintlich irgendwie zu füllen. Und das heißt ja nicht, dass das nichts bringt. Das ist ja trotzdem interessante Dinge, die bestimmt auch heilsame Aspekte haben. Aber ich bezweifle, und das, was ich ein bisschen schade finde, was ich auch in meinem Umfeld mitbekomme, dass dann eigentlich der wichtigste Schritt fehlt. Und zwar der Schritt der wirklich knallharten, ehrlichen, auch therapeutischen Selbstauseinandersetzung. Und dieses ne, ich tracke jetzt meinen Puls und ich bin jetzt noch ein besserer Mensch und mache alles so statisch, um irgendwie in Balance zu kommen, nehme noch die Supplements. Dann gehe ich da Eisbaden, dann mache ich so und so oft Sport und dann lege ich mir genau auseinander, was für eine Routine
Matcha.
Ich im Tag habe. Genau. Das sind ja Sachen, die sind toll, die sind nicht nur schlecht. Ich meine nur, mir wird das ein bisschen zu viel, als dass die innere Arbeit eigentlich das Fundamentale ist, um diese Balance zu empfinden, weil du dann brauchst du auch nicht so viel von dem Außen. Also das machst du auch, ist ja völlig fein, ist ja auch gesund und schön. Aber ich habe das Gefühl, das ist so viel geworden, als dass es mir irgendwie so ein bisschen zu stark wie so eine Kompensation vorkommt.
Ja, so ein bisschen, man macht sich vielleicht, oder viele machen sich damit einfach, glaube ich, einen vor, ne?
Mhm, genau.
Ja.
Und dann ist da trotzdem irgendwie diese innere Leere oder irgendwie dieses, oh, irgendwie klappt das nicht ganz. Weil irgendwie dein Inneres ja trotzdem noch irgendwie vielleicht seine Wunden hat und diese Leere hat oder was auch immer da noch nicht geheilt ist. Mhm. Und da kannst du so viel Eis baden, wie du willst, so nach dem Motto. Da wirst du dann auch nicht hinkommen, weißt du?
Ja. Ja, so ich bin ja auch jetzt seit, ich glaube, seit über einem Jahr und 4 Monaten oder so, glaube ich, jetzt auch eine Therapie. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so wirklich das Gefühl habe, dass sich das wie eine Heilung anfühlt. Weil
dauert
ich,
auch.
Total. Und weil ich jetzt so, und ich habe schon viele Bücher gelesen und ich habe mir Serien angeguckt oder Dokumentationen, so wie du sagst. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert. Ich habe, keine Ahnung, mir Podcasts angehört und war auch schon auf Yoga-Retreats, die natürlich auch dann für den Moment schön waren und sich gut angefühlt haben und mich auf jeden Fall auch dahin gebracht haben, dass ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dann nochmal eine Therapie zu machen. Also das ist schon, glaube ich, auch förderlich und auch, ich glaube, auch einfach für einen selbst schon auf eine Art heilend. Weißt du, was ich meine? Auch so ein Ritual zu haben, zu journalen und so. Das ist ja auch bewiesen, dass das wirklich was bringt, wenn man jeden Tag auch zu sich selbst spricht oder schreibt, in egal welcher Form, ne? Ob man dann halt irgendwie meditiert oder sich Dinge aufschreibt und so weiter. Aber ich muss sagen, jetzt mit der Therapie komme ich halt wirklich so in die richtige Tiefe, in diese richtige Traumaarbeit, weißt du? In diese richtige Schattenarbeit, wo ich halt so komplett anfange, mich zu reflektieren und Dinge zu hinterfragen, im Alltag innezuhalten und Situationen zu analysieren. Woher kommt jetzt gerade diese Reaktion? Warum bin ich so? Das habe ich halt vorher in der Form schon immer irgendwie gehabt, aber noch nicht so in der Tiefe, weißt du?
Ja, das und dauert auch, ja auch Zeit. Man muss ja auch wie so ein Zwiebel irgendwie eine Schicht nach der anderen gehen. Und ich mache seit, ich kann das total verstehen, und ich finde das aber total toll und kannst total stolz darauf sein, dass du dir selber so nahe kommst, weil ich finde das einfach so einen wunderschönen, zwar super anstrengenden, kann ich sagen, aber super schönen Heilungsprozess. Und ich mache das seit 2019, habe ich Therapie gemacht, also auch schon lange und beschäftige mich auch viel mit Psychologie. Was ich nur irgendwann gemerkt habe im letzten, vor einem Jahr circa, ich habe gemerkt, dass ich kann kognitiv alles, habe ich aufgearbeitet. Ich weiß, woher was kommt, ich weiß, wo meine Ängste sind, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass Kopf und Herz trotzdem nicht auf einem Level sind, auf einer Linie. Also trotz, obwohl ich alles kognitiv verstehen kann und selber Bücher drüber schreiben kann, woher was kommt, ist das Herz und das Gefühl nicht auf demselben Level. Also da war immer noch im Gefühl trotzdem der Schmerz, den wir alle irgendwo in uns tragen, je nachdem. Aber den habe ich immer noch so krass gespürt. Und da kann ich auch ganz stark Energiearbeit empfehlen. Es gibt halt so Coaches und Therapeuten, die so Energiearbeit machen, damit quasi die Gefühle gar nicht mehr kognitiv begriffen werden müssen. Also ich glaube schon, dass es von Vorteil ist, wenn du weißt, woher was kommt. Und das einmal zu verstehen, wie deine Muster funktionieren kognitiv, aber danach eben auch einfach das Gefühl versuchen, aus dem Körper zu bekommen, was sich durch Traumata, Schmerz, Verletzung im Körper festsetzt. Und das aus dem Körper zu spülen, damit die Energie auch wieder fließen kann und damit man befreit ist im Herzen und im Gefühl. Das habe ich gemerkt, das war bei mir noch voll der Schlüssel für wirkliche Befreiung. Und genau wie du habe ich das Gefühl, bin ich das erste Mal in meinem Leben, also ich war mir noch nie näher als jetzt.
Krass.
Aber halt, es nimmt halt so viel Kraft und Arbeit in Anspruch.
Ja, aber das ist ja auch das, wovor so die meisten sich halt dann scheuen, ne? Das ist die Selbstarbeit, die einfach wirklich einmal bedeutet, sich selbst nackig zu machen und dann halt komplett in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ja, ich lasse jetzt mal wirklich alle Hüllen fallen, wie du ja schon meintest, und dann tut's halt weh.
Ja, und es ist klar, dass das auch nicht jeder möchte. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, also für mich in meiner Welt hat das auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Und dann eben auch mit dem Thema Verantwortung für andere. Weil du, ne, du bist halt der Mensch, also du bist das, was du denkst. Und behandelst natürlich auch andere dementsprechend. Und ja, da hat man ja dann irgendwie eine Verantwortung miteinander auch. So.
Ey, und dann kriegt man noch ein Kind.
So.
Gut, Leute, ey. Das ist der allergrößte Spiegel, der dir vorgehalten wird. Ja. Und da kommt so ganz anderes Zeug noch hoch.
Ja, das glaube ich. Deswegen, ja, das wollte ich irgendwie, ist mir das so aufgefallen, dieses ja vermeintlich oberflächliche Suchen nach und Kompensationsbedürfnis nach innerem Frieden und innerer Balance.
Voll, ja.
Aber wenige gehen, glaube ich, den ehrlichen Schritt so.
Ja, ich bin voll bei dir. Es ist auch voll immer mehr so zu so einer modernen Spiritualität geworden, ne? Immer so dieses so, alle sind auf einmal irgendwie so voll bei sich, so vermeintlich. Und wenn man dann aber mal wirklich mit den Leuten spricht oder mal hinter die Fassade blickt, dann fehlt da noch super viel echte innere Arbeit, ja.
Voll. Ey Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber falls es im Hintergrund, wenn ihr da Schießgeräusche hört, dann ist das richtig.
Dann knallt sich gerade Lenas Familie gegenseitig ab.
Wir spielen Fang. Naja. Wer räumt die Spüle als Letzte ein?
Genau.
Nee, ich bin ja hier gerade auf dem Land und hier ist so ein Schießstand vom Jägerschützenverein oder sowas. Also so wirklich richtiges Landleib, Alter. Witzig. Und die schießen hier rum.
Also, ich weiß noch, als wir bei dir da immer waren auf dem Land. Ich liebe diesen Ort. Deine Mutter hat einfach wirklich einen so schönen Ort für die Familie geschaffen. Das ist etwas, was ich ganz inspirierend finde und hoffentlich irgendwann auch mal von mir behaupten kann, dass ich so einen Ort schaffe für die Familie. Ich finde das so schön.
Fox. Fischspa. Nee, die müssen wir auch mal wieder zusammen hin, Schatz. Also das ist wirklich ein schöner Ort.
Wenn ich zurückkomme, dann ja.
Wenn
ansonsten bleibe ich auf Mallorca.
Oh, du singst so schön.
Oder? Hat sich sogar gereimt für euch.
Ey, ich war übrigens, wo du jetzt so schön singst, eine Nacht noch in Hamburg, bevor ich hier weiter an die Ostsee gefahren bin, zur Familie. Und da war ich auf einem Konzert von Sammy Deluxe und einem Streichorchester, quasi
so
einem
cool.
Streichensemble.
Coole Kombi.
Ja, voll. Also es war so geil, weil dieser Rap im harten Kontrast zu so einem Streicherensemble, das war so schön in der Äpfelharmonie. Und jetzt will ich aber mal drüber reden, es ist halt, ich habe was gegen eine spezifische Sparte Menschen, die so in so eher ruhigere, klassischere Konzerte gehen oder überhaupt Konzerte. Menschen, die husten. Menschen, die wirklich auch doll erkältet sind, bleiben doch bitte einfach zu Hause. Was ist denn euer Problem?
Nee, das Ticket hat 60 Euro gekostet. Nein.
Ja.
Nein, das machen wir nicht. Also das ist es mir, also das ist, nee. Also Ursula, das ist nur ein kleiner Husten und dann hängt da nämlich da
der. Und das ist eine
Ursula.
Ja. Weißt du, oder eine Margret. Das ist genau so eine Zielgruppe.
Margret ist so ein alter Name, ey.
Ja.
Wow.
Ey, das ist aber wirklich so eine Ute oder so sitzt da.
Ja.
Das sind immer ältere Frauen.
Ja.
Frauen. Ja, obwohl Männer auch, aber
nee,
auch Frauen.
Nee, Männer doch auch. Also das sind doch auch manchmal so richtig nervige Männerhuster.
Ja, aber das sind, weißt du, das ist dann auch mal so ein harter Husten, wo nichts rauskommt.
Aber in solchen Momenten muss man auch immer irgendwie husten oder niesen oder so. Das ist doch immer so, wenn man immer ganz still sein soll, dann kommt da irgendwas hoch. Oder was ich ja ganz häufig habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich so auf Events war oder, keine Ahnung, lass es auf einem Geburtstag sein und ich bin dann so ein bisschen aufgeregt und rede dann schneller und trinke dabei was oder esse was dabei, dann verschlucke ich manchmal gerne auch dann so eine Art Krümel oder meine eigene Sabba geht dann in meine Luftröhre und dann huste ich mir während des Gesprächs so einen ab und es ist mir so unangenehm, dass ich so denke, Liberta, warum machst du dich eigentlich jedes Mal so zum Affen? Und ich huste so doll, dass mir zum Teil die Kotze hochkommt und du bist auf diesem Event. Du bist gerade reingekommen, hast dich schick gemacht. Und das Erste, was du machst, ist...
Da ist es aber, finde ich, noch in Ordnung, weil das ist halt, ne, da geht es nicht um, halt mal echt deine Fresse, weil jetzt gibt es eine Performance da auf der Bühne und es ist halt auch hart anstrengend, glaube ich, für die KünstlerInnen, wenn die performen. Und dann dachte ich mir auch, in jedem Liberta, und es geht ja auch um meinen Content, ja, in jedem scheiß Video so ist dann ein Naja, nu. Also bleibt einfach vielleicht zu Hause, wenn, ne?
Ja, ich war auch lange nicht mehr auf dem Konzert, jetzt wo du es sagst oder wo ich es gesehen habe. Man sieht aber auch immer weniger Menschen auf Konzerten. Was ist mit dem Coachella passiert? Oh, mein Feed war komplett leer. Es gab kein Coachella-Content bei mir. Irgendwie, ich habe nur ein, zwei Mädels da rumhüpfen sehen, aber das war jetzt irgendwie nicht so wirklich der Rede wert. Ja. Also das auch wieder, ja, Trend hat wieder abgenommen. Die Leute haben keinen Bock mehr für 15.000 Euro.
Eventuell, weißt du? Oh. Dass vielleicht weniger Marken sagen, wir fliegen jetzt mal nach Amerika 10 deutsche InfluencerInnen ein.
Good point.
Das könnte ich mir vorstellen, weil da die Kacke so der am Dampfen ist.
Ja, ja, ja.
Da habe ich
ja
auch noch mal ein bisschen ernsteres Thema mitgebracht, über das ich jetzt echt vermehrt nachdenke, Schatzi.
Na.
Ich weiß nicht, ob du da auch so ein bisschen mal drüber nachgedacht hast oder gelesen hast, Potenzial Cyberangriff.
Oh.
Das ist nämlich ein wirklich, wirkliches Ding. Und was mich nur so stört, also die aktuelle Cybersicherheitslage in Deutschland ist halt wirklich, also auch laut dem Bundesamt für Sicherheit, ne, der Informationstechnik, also BSI heißt
es. Lena hat jetzt hier gerade keinen Aluhut auf, Leute.
Nee, darum geht's nämlich nicht, genau. Und das ist nämlich genau das Schlimme, dass solche Themen, die wirklich heikel sind, sehr schnell in so eine Richtung auch gedreht werden. Aber hier geht es halt wirklich auch laut des offiziellen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, auch die Stufen Cyberangriffe aus Russland oder China inzwischen als super, also sehr besorgniserregend ein. Und der BSI-Lagebericht von 24 hebt da auch mehrere, also auch richtig strukturelle Gefahren hervor, ne?
Krass.
Und da wird es dann halt, also mir macht das wirklich Schiss, weil ich glaube, dass das passieren wird, mark my words, aber und das vor allen Dingen, wenn das, wenn da Cyberangriffe auf Infrastrukturen, Behörden, Unternehmen, Stromnetze und so weiter passieren, dann haben wir echt ein Problem.
Ja,
und das was ich nur schlimm finde, ist einfach, dass Deutschland da eben nicht so wirklich aufklärt. Klar, es gibt dafür immer Gründe, keine Panik zu schüren oder nicht zu nach außen Informationen weiterzugeben, wie weit die potenzielle Cyberangriffe von außen schon irgendwie sensen und schon im Griff haben oder beziehungsweise auf dem Schirm haben. Also da gibt es verschiedene Gründe, das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern ne, warum ein Staat eben da vielleicht diskreter mit umgeht. Aber ich finde es auf der anderen Seite wirklich heftig, weil ich weiß, dass Länder wie Schweden beispielsweise,
die sind gewappnet.
Die sind gewappnet, aber klar, die machen es auch ganz anders. Die senden an die Bürger Handouts.
Mhm.
Also so Flyer, dass wenn ein Cyberangriff passiert, weil das Potenzial einfach mittlerweile so groß ist, die Gefahr ist so groß für einen Cyberangriff, europaweit.
Vor allem, wenn man mal überlegt, wie krass.
Dass die quasi Handouts schicken an die Bürger. Ja, wie geil ist das denn?
Ja, klar, man muss halt informiert bleiben, ne? Gerade bei dem Thema, ich meine, wie krass sind wir ja auch digital vernetzt. Ich meine, jeder hat ja sonst, also wir haben ja alles, wir haben ja E-Mails, keine Ahnung, WhatsApp, iClouds, wir sind ja alle irgendwie, keine Ahnung, unsere Banken, unsere Kreditkarten,
richtig.
Das ist ja, wir sind ja alle irgendwie miteinander digital vernetzt und da wird es ein Riesenchaos auf der Welt geben, wenn das passiert.
Riesenchaos, also vor allem ist ja im Zentrum da auch Europa eben und
gibt's
Deutschland.
Gibt es dazu nicht jetzt auch eine Serie oder einen Film?
Kann
bei,
gut sein.
Doch, das weiß muss ich dir mal weiterleiten. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber das könnte sehr politisch, ist auch ein bisschen komplexer mit Robert De Niro. Er ist auch einfach so ein guter Schauspieler, ne? Und schon richtig alt. Muss ich dir schicken. Ich glaube, wenn du Apple TV hast, ich glaube, es war bei Apple TV, ist ein bisschen, also guck's dir mal an, weil da geht es genau um sowas, dass auf einmal alles lahmgelegt wird.
Ja, aber das ist genau das ist genau die Gefahr, wenn es nämlich in die Infrastruktur geht. Da geht es ja, also genau, einmal unser Netz, keine Ahnung, wir werden dann kein Handy mehr benutzen können. Wir werden, aber das ist ja noch viel schlimmer, wenn das wirklich in dem großen Stil passiert und davon geht das, also die BSI aus, dass das Potenzial da ist auf alle Fälle. Du hast keinen Strom mehr. Das heißt, du wirst auch kein Wasser haben.
Kein Online-Banking, du kannst ja gar keine
Kohle
mehr. Du hast kein Geld
Kohle,
mehr, Leute. Wir haben kein
Benzin.
Wir haben kein Geld.
Kein Benzin, kein Wasser.
Kannst nicht wegfahren.
Und Profis, die diagnostizieren eben auch oder wissen eben auch, wie schnell Gesellschaften in Chaos ausbrechen. Und da gibt es eben auch schon so ein bisschen Mutmaßung, dass so nach 2 Tagen, wenn irgendwas lahmgelegt wird in dieser infrastrukturellen Ordnung, dass dann auch Plündereien anfangen. Also es geht recht schnell, dass so ein gesellschaftliches System zusammenbricht, ja, weil Menschen eben dann in Panik geraten und natürlich für sich irgendwie versuchen, das Beste zu tun.
Das heißt, es gibt nicht umsonst diese ganzen Serien und Filme. Die Leute wissen schon, was sie uns da zeigen.
Ist so.
Ist so.
Und deswegen wollte ich einfach mal darüber reden, weil, also nicht, dass ich jetzt sage, irgendwie an dem Datum wird das passieren, aber ich finde, es wird über sowas viel zu wenig gesprochen, obwohl es eben offizielle Lageberichte darüber gibt. Mhm. Ne? Also das ist jetzt hier nicht Aluhut-mäßig, ich habe mir das jetzt mal ausgedacht und es gibt halt Verschwörungen darüber. Nein, ganz offizielle Lageberichte darüber und ich finde einfach, dass darüber geredet werden muss, dass dann Liberta und ich eventuell dann keinen Job mehr haben. Und
Leute,
dann auf eure Hilfe angewiesen.
Ich wollte gerade sagen, ja, dann brauchen wir hier Almosen, dann brauchen wir nämlich die Spende, ja. Dann brauchen wir hier die Unterschrift, Petition und so. Nee, aber überleg mal, dein Instagram wird kaum wird dann gehackt und dann bist du plötzlich
Es wird dann einfach
lahmgelegt. Ja, oder weißt du, was ich so, ich finde auch allein schon so, wenn du so, ich meine, wir wissen ja der Moment, so wenn du merkst, so, ich weiß mein Passwort nicht mehr und so, ne? Wie krass doll dein Leben auch an sowas hängt.
Ja, und das wird das geringste Problem sein.
Ja, natürlich. Ich sag nur, wie wir uns schon fühlen, wenn wir das nicht unter Kontrolle haben. Wenn wir da schon nicht wissen, so, oh mein Gott, wie war nochmal mein Passwort? Mal jetzt ganz klein gedacht, so, das macht uns ja schon kirre. Jetzt überleg mal, alles wird lahmgelegt.
Genau. Oh, also, und es macht schon Sinn, Leute, sich so ein bisschen mal damit auseinanderzusetzen, sage ich euch ehrlich, wenn sowas nämlich passiert, dass ihr ein bisschen gewappnet seid. Ich will jetzt hier nicht
aber
so Prepper-Talk,
aber was macht
ich sag
man?
Mal so.
Was macht man, Lena?
Ich mache mir da jetzt langsam schon mal anfangen, also so ein bisschen Gedanken. Weil wenn sowas passiert, dann bist du am Arsch.
Ja.
Dann musst du ein bisschen was parat haben.
Ja. Also ganz viel Bargeld bunkern.
Doch, tatsächlich sagen die offiziellen Behörden, zum Beispiel bei sowas ist. Das ist auch das, was zum Beispiel in Schweden passiert, wenn sie dieses Handout abliefern, was man am besten tut. Und das ist nämlich genau, dass man, keine Reserven. Ahnung, wirklich Bargeld in den Safe legt, weil die Banken werden nicht mehr funktionieren. Ja. Dass du Wasservorräte hast oder auch Vorräte für Nudeln, Reis, sowas. Und da geht es jetzt ja nicht darum, dass man sagt, so, oh, wir sind in einer Apokalypse und das wird dann für ewig und Jahre so sein, dieser Zustand. Nein. Aber, also, ne, ich hoffe, dass Deutschland da irgendwann dann einfach auch technisch in der Lage ist, dagegen anzugehen und dann quasi das System wieder zum Laufen zu bringen. Aber es wird schon ein paar Tage brauchen und das Problem ist, dass eben Gesellschaften in kürzester Zeit zusammenbrechen können. Genau.
Ja, ich finde es auch so krass. Corona hat uns ja eigentlich gezeigt, wie Menschen auf Extremsituationen reagieren und was dafür alles notwendig ist, um halt, das war natürlich jetzt mit so etwas nicht zu vergleichen, aber es kam dem ja schon so ein bisschen nahe, dieses nicht rausgehen dürfen, Lockdown, Vorratskammer aufstocken und so weiter, Angst um seinen Job, zu Recht und so weiter. Ne? Also da war man ja schon so einer Extremsituation ausgesetzt und da passiert ja schon sehr, sehr viel dann, ne?
Ja.
Emotional und psychisch und dann halt, ja, mit deinem ganzen Hab und Gut, was dann auf einmal gar keinen Wert mehr hat. So. Ja.
Deswegen, also sich einfach mal mit ein paar Sachen auseinanderzusetzen, glaube ich, ohne jetzt Angst zu schüren, macht Sinn, weil die, Sicherheitslage da schon sehr besorgniserregend ist, ganz offiziell.
Einfach auch dieser Trend dann so, kennst du dieser Trend, she doesn't know it yet? She doesn't know it yet, but in 5 years she will be fucked because of a Cyberangriff.
Because of a psycho ex-boyfriend.
She doesn't know it yet. Yeah, but she will be in love in, and will adopt 5 dogs from Bulgaria and will build a house in Hawaii. Hä? Oh, Leute, ey, ich hasse Trends einfach mittlerweile so sehr.
Es ist doch genauso wie, I guess I needed a hug, but instead I traveled the world. Oder instead I got pregnant. Haltet eure Fresse, Alter. Instead I wanna punch your fucking face. Und es reicht.
Das ist, weißt du, was das Allerschlimmste ist, finde ich, an diesen ganzen Trends? Man sagt so immer so, Trends sind so witzig und es bringt einen mal so zum Socializen und das macht irgendwie, nein, es ist wieder nur Druck. Es ist wieder nur gesellschaftlicher Druck. Es sind wieder irgendwie nur so vermeintliche, perfekte Bilder, Szenarien von Menschen, die es scheinbar geschafft haben und jetzt doch irgendwie beglückt worden sind mit einem Kind und mit der Liebe ihres Lebens. Und du denkst dir wieder da und denkst, weißt du, du sitzt da halt Single zu Hause und denkst so, ja, nee, fick dich.
Für wen redest du denn hier gerade, Liberta?
Hey. Nee, vielleicht für meine ganzen Single-Girls da draußen.
Ja, aber man muss ja
Boys.
Sagen, du machst, also der einzige Mensch, der sich Druck macht, bist immer du selber.
Ja.
Das heißt, egal was die Leute
da
draußen machen.
Ich rede ja auch über
die
anderen gerade. Ja.
Genau, also ist es ja aber in Ordnung, wenn die das machen wollen. Ja. Aber ich finde diese Trends, muss ich auch sagen, ich finde sie auch immer so ein bisschen anstrengend.
Ja, ich verstehe das nicht. Und ich kann auch Leute, ich finde einfach, das haben wir damals, glaube ich, schon gesagt, so vor 2 Jahren, wie Instagram und TikTok einfach gute Musik fickt. Also so Musik, die eigentlich wirklich Potenzial hat, tagsüber gehört zu werden, ja. Und dann werden diese ganzen Trends zerreißen einfach diese ganzen Künstler und dann kannst du diese Musik irgendwann auch nicht mehr hören. Du Messi. Ich kann das alles nicht mehr hören.
Aber die KünstlerInnen, die danken es denen. Ja. Ne? Dadurch kriegen die halt mega den Rummel.
Ja, verdienen die denn, aber natürlich, die verdienen dann mit anderen Dingen halt. Ne? Aber
die verdienen dann über Spotify oder
genau,
so.
Genau, ja, weil Spotify hat ja nicht die komplette viel. Musikbranche ein bisschen zerstört, sagen wir mal so. Die, glaube ich, verdienen dann anders. Die werden dann für Werbedeals, dann haben sie Konzerte und sowas. So. Ich glaube, da machen sie dann halt ihre Kohle, weil eine Maxi-CD kannst du auch nicht mehr kaufen.
Oh, wie super. Kennst du noch die zum Ausklappen? So 3 CDs in einer Packung, wie geil war das denn?
Am Blue Double Die. Und dann aber Lyrics von Am Blue Double Die, Double Die. Lyrics mitgesungen. So richtig dumm einfach. Richtig, richtig dumm, ey.
Apropos Musik.
Ja.
Ich halte hier einfach die Stellung, was ja diese ganzen neuartigen Psycho-Hobbys angeht, ne?
Oh Gott, Lena, mir werden so viele Sachen zugeschickt.
Ja, mir auch. Ja. Und es gibt jetzt noch was Neues. Das heißt Disco-Fußball. Leute, hört auf mit dem Scheiß. Sucht euch wirklich mal ein richtiges Hobby oder lebt einfach euer Leben. Aber es reicht. Ich finde das teilweise so schizophren, was da passiert. Also Disco-Fußball ist so eine Kombi aus Fußball und Tanz. Why?
Das macht mein
Kind.
Ich
habe eine Frage, warum?
Ja.
Und dann entscheidet eine Jury darüber, über die Performance. Das heißt, selbst wenn du keine Tore schießt, kann es sein, dass du quasi gewinnst, das Spiel, weil du eine geilere Tanzperformance hingelegt hast.
Lena, viel wichtiger ist doch die Frage, woher kommt auf einmal diese Jury her? Warum gibt es eine Jury dafür? Ja. Warum gibt es diese Menschen dafür? Machen die das seit Jahren professionell und auf einmal gibt es dafür irgendwie einen Contest und die sind da auf einmal Jury oder was? Warum gibt es Jurymitglieder für Horse Riding ohne Horse?
3 Punkte.
Ja.
3 Punkte. 3.
Ey, scheiße. Oh, ey, der Hype, also diese ganzen Hypes und diese ganzen Trends, ne? Genauso hässlich auch diese Aura-Ringe. Kennst du diese Aura-Ringe?
Aura-Ringe.
Haben jetzt alle. Um den Zeigefinger oder den Mittelfinger haben wir
alle.
Einen Aura-Ring.
Also ich sehe das aber primär bei Männern, muss ich sagen. Momentan.
Ich sehe es nur bei Frauen.
Wirklich?
Yep.
Also den Ring sehe ich bei Männern, aber die stacken dann richtig.
Oh, ekelhaft. Das ist wie, so hässlich wie eine Apple Watch. Oh, ich hasse Apple Watches. Mein Freund hat mir damals eine Apple Watch geschenkt. Genauso geil wie das Mahlset und das DJ-Set und dann die Apple Watch. Da dachte ich echt so, Janni, nee einfach. Ich werde auch mit einer Apple Watch nicht laufen gehen.
Apple Watch finde ich halt auch optisch leider eine ganz schlimme Nummer.
Viel schlimmer sind die Armbänder dazu dann. Kennst du so?
Ja, Gaucho.
So eine Ute, die dann so ein Kautschuk-Ring. Kautschuk? Genau, so Kautschuk. Kautschuk auch ein ganz ekliges Wort.
Was ist das für ein Wort? Kautschuk. Nee, und also diese Ringe, ich finde, die sehen ja teilweise noch ganz gut aus, ne, weil die so schlicht sind. Ja. Aber mir geht es einfach auch darum, müssen wir jetzt jeden Millimeter von unserem Körper tracken und andauernd über jeden Scheiß Bescheid wissen.
Ja, aber
das ist das.
Ja.
Wie stark kann man sich selber stressen? Und das ist das, was ich auch meine.
Das ist das, was du gesagt hast,
genau.
Diese Selbstoptimierung
dieses
von
immer von
außen.
Und ich tracke auch nochmal mein Herz und ich tracke nochmal, wie viel Kalorien ich verbrannt habe und ich tracke nochmal, wie ich habe ich geschlafen und dann tracke ich das alles und dann habe ich das alles auf dem Schirm und dann werde ich ein besserer Mensch und dann werde ich noch gesünder und noch besser.
Leute, pass auf,
ihr macht euch, glaube ich, langfristig viel mehr Stress, alles immer tracken zu müssen, als vielleicht auf den Körper zu hören, sich mit dem Inneren zu beschäftigen, Balance zu erlangen. Weißt du?
Ich frag mal einen Aura-Ringträgerin.
Ich kenne einen.
Ja, aber frag die mal so richtig so. Und dann, was machst du so zum Beispiel mit dieser Gesundheitsmetrik so? Also hast du dann, also fühlst du dich dann besser, weil du jetzt siehst irgendwie, dass du besser geschlafen hast? Oder fühlst du dich dann auch besser? Oder was ist das so? Also
genau, das Gefühl.
Ja, nee, dann gucke ich mir das an und sehe so, dass ich besser geschlafen habe. Und ich gucke so und denk so, hä?
Das bringt dir jetzt ja auch nichts. Also
bringt
du
dir
weißt
das
ja, also wenn du dich und dann lieber mit der Materie auseinandersetzen, wann fängt guter Schlaf an? Um wie viel Uhr sollte man ins Bett gehen? Welchen Schlafzyklus sollte man mitnehmen? Wann sollte man aufstehen? Sowas viel wichtiger und dann auf den Körper zu hören. Weißt du, genau das ist es. Schatz, genau das ist es. Es fehlt mir das Gefühl hinter diesen ganzen Trends, dieses von außen sich Impulse zu setzen, alles zu wissen, alles zu tracken, alles auf dem Schirm zu haben und ein besserer Mensch zu sein und sich 1000 Zettel zu schreiben darüber und Protokoll zu führen. Ey Leute, also das Gefühl wird gar nicht mehr gelebt und auch nicht mehr trainiert.
Ja.
Und weil das muss man üben.
Und du machst es auch ganz häufig wieder für die anderen, ne? Bei Apple, in einer Apple Watch hast du dann ja auch dann so die Leute, die dann auch eine Apple Watch haben, dann siehst du so, wie voll deren Ringe schon sind und ob die sich schon halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer bewegt haben und so weiter. Ja, nee, ja. Ich habe dann gesehen, irgendwie mein Papa hat heute noch keinen Sport gemacht. Ja, cool.
Ja. Hä? Für mich ist es so ein bisschen auch, je mehr du sowas machen musst und so ein Bedürfnis hast, von ich muss das tracken, ich muss das wissen und bin ich da im Balance, desto weniger bist du im Kern im Balance. Weil du brauchst etwas, was dir Kontrolle gibt und was dir ein vermeintlich gutes Gefühl von außen gibt, anstatt dich vielleicht mal innen zu fühlen und zu spüren und da mal reinzugehen. Wirklich, das ist ein ganz großes Gefühl, was ich da gerade empfinde dazu, zu diesem Bewegungstrend.
Ja, auch so dieses wirklich mal dieses bewusster Leben für sich selbst. Und nicht für andere, nicht im Vergleich mit anderen oder nicht, dass du jetzt, oh, ich mache jetzt Yoga, weil alle Yoga machen. Ich mache jetzt irgendwie Selbstarbeit, weil alle Selbstarbeit machen, sondern du, die Intention dahinter wirklich, das für dich zu tun und wahrhaftig dahinter zu stehen und auch Bock zu haben, dran zu bleiben und nicht irgendwie sich zu tracken, weil du dann denkst, nur weil du irgendwie irgendwelche Metriken ausgespuckt bekommst, die dir sagen, oh, letzte Nacht hast du aber gut geschlafen, solltest auf jeden Fall wieder jetzt zur selben Zeit so ins Bett, damit du wieder gut geschlafen hast, sondern dass da ganz viele andere Dinge mit einhergehen und also das ist ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie allen ganz gruselig mit diesen Messungen.
Ja, finde ich auch und vor allen Dingen ist das ja auch wieder ein Performance-Druck, den sich die Menschen da selber krass unterlegen. Weil wenn du im Gefühl bleibst dann und das auch lernst zu spüren, was dein Körper braucht, was dein Geist braucht, was du auch gerade fühlst an unguten Gefühlen und es zulässt und ehrlich zu dir wirst und bist, dann, also und du kannst dich ja trotzdem mit gesunden Sachen, die dir helfen dabei, unterstützen. Was nur das Problem ist, wie gesagt, das widerspricht sich ja nicht, dass das nicht auch existieren darf und auch positiv ist. Was nur mein Problem ist eben, wenn das eine benutzt wird für das andere. Also diese Außendokumentation und Performance-Trackings und sich den Druck dazu machen, um zu gucken, ist mein Körper in Schuss, bin ich in Balance vermeintlich. Wenn das die einzige Linie ist und du aber von innen nichts machst oder nicht mal, genau wie du auch sagst, mal zu hören, was du fühlst und spürst.
Dann bringt dir leider ein Aura-Ring auch nichts.
Nee, ist so, genau.
Sehe ich genauso. Ja. Aber vielleicht stehen wir mit dieser Meinung auch alleine da.
Das kann sein, aber
das ist ja auch unser Podcast.
Und unsere Meinung, also verpissbar, ja. Apropos Aura-Ring und so Performance und so. Ich war neulich mal wieder draußen joggen, in Düsseldorf noch. Und da war so ein unangenehmer Moment, Liberta, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man joggt, ne, und bei so einer Abbiegung reinläuft und dann aus Versehen direkt auf gleicher Höhe mit einem anderen Jogger zusammen so quasi läuft.
Oh Gott, ja.
Auf gleicher Höhe, weil du so zur gleichen Zeit eingebogen bist. Und dann läufst du da rum und da habe ich gemerkt, dass, ey Leute, das ist ein viel zu intimer Moment. Ich war kurz davor, so ihr meine Männergeschichten zu erzählen, weißt du, wie ich meine?
Hast du ein Mädchen, also eine Frau?
Ja. Okay. Und wir sind aber ein ganzes Weilchen so ganz awkward nebeneinander
ja.
auf gleicher Höhe gelaufen. Ja. Es war ein bisschen zu intim.
Ja, ich bin ja gerade joggen gewesen, Leute. Ich weiß, ihr wollt es nicht glauben, aber ich war gerade joggen. Ich war sehr, sehr lange nicht mehr joggen. Und hier passiert das natürlich nicht, weil hier ist ja Ruhe. Ist ja, findest du alle 500 Meter, wenn überhaupt, mal eine Ziege, die irgendwie darum mäht. Hä? Aber ansonsten keine Menschen. Deswegen passiert das hier nicht. Aber an der Alster in Hamburg, Alter, da musst du halt immer richtig schnell laufen, damit du die überholst, damit du nicht auf derselben Höhe bist, weil sonst wird es unangenehm. Unangenehm wird es aber auch dann, weil die Person dich dann auf einmal überholt. Dann wird es ein Wettrennen wieder.
Ja, klar, dann ist natürlich wieder Performance-Druck.
Dann ist wieder der Performance-Druck da.
Nee, ich will dann nur aus dieser Situation raus, Liberta, weil ich denke mir so, okay, gleich sitzen wir zusammen auf der Couch und bestellen Pizza. Ja. Weißt du? Das ist so unangenehm gewesen. Und vor allen Dingen, das Gute ist ja, beide wissen es. Beide fühlen es. Beide sind so, fuck.
Ich gucke gerade eine Serientipp, die Glaskuppe. Ja, es ist halt eine schwedische Serie, ne? Was soll ich dazu sagen? Die Schweden sind einfach immer so doll, ne? Die ich denke mal so, die sitzen dann da in ihrem Häuschen im Wald vor so einem, weißt du, so vor so einem riesen See und schreiben dann halt die krankesten Krimis und Thriller. Ich find's ja so krass wieder. Also es ist schon doll wieder.
Worum Mag geht's ich. Da? Ich kenne es
ja,
nicht.
Ja, komm, Lena. Das ist jetzt, ich bin ja da bei der dritten Folge und ich erzähl mal lieber nichts. Guckt euch das an. Geht um ein Mädchen, was verschwunden ist und um ein eigenes Traumata von der Hauptdarstellerin, der ist selbst was passiert, was sie jetzt sozusagen wieder in der jetzigen Welt aufholt. Und ja, das ist ganz gut gemacht so. Ich will nicht immer so viel erzählen, weißt du, sonst haben die Leute keinen Bock einzuschalten.
Guckt selber.
Guckt doch immer selber, Alter. Holt euch Netflix, Alter, und zahlt mal, dafür, ja.
Ich hatte noch so einen richtigen Sauer-Moment. Mal wieder seit langem.
Mhm. Wollen wir den Ton wieder einspielen oder einfach nur so jetzt sagen?
Ja, okay, warte.
Sauer!
So, also, ich hatte einen richtigen Sauer-Moment und zwar, als ich auf dem Weg nach Hamburg war. Ich bin mal diesmal von Düsseldorf nach Hamburg mit dem Auto gefahren, ausnahmsweise. Mhm. Weil ich halt jetzt so lange bleibe, da habe ich einfach viel in den Kofferraum geschmissen, Liberta. Und natürlich für die Kinder noch Ostergeschenke. Komm, komm. Ja. So. Und dann musste ich ja natürlich irgendwann auch mal tanken. Und dann waren alle Zapfsäulen belegt und die sind ja ziemlich weit auseinander. Und dann stehe ich quasi recht weit mit großem Abstand dazu, um ja auch zu zeigen, so ey, die erste Zapfsäule, die dann frei wird, da würde ich dann natürlich hinfahren, weil ich ja vorne bin, die erste quasi.
Klar, versperrt den Weg.
Dann kommt da ein so von hinten angefahren und fährt einfach an mir vorbei schnell, als ich gerade den Gang eingelegt habe und fährt einfach zu dieser Zapfsäule, die gerade frei wurde. Ich fand das so asozial und dann habe ich die natürlich auch mit meinen Blicken gestraft. Na sicher.
Deutschland.
Boah, wie asozial kann man denn sein?
Ja, das ist einfach, das ist genau das, was ich nicht mehr fühle in diesem Land. Es ist einfach immer dieses so, ich muss da jetzt, also die ist ja doof, warum steht die denn da? Die Zapfsäule wird doch gerade frei.
Ja, Digga, ich muss so einmal kurz in den Gang rein, gib mir zwei Sekunden.
Keine Geduld, Alter. Keine Geduld.
Gar nicht, und dann waren die halt, da fanden sie das total lächerlich, dass ich das echt uncool fand. Weil ich habe halt gesagt so, ey, Digga, so. Und habe halt Kopf geschüttelt. Klar, Kopfschütteln, richtig. Ganz wichtige Nummer dabei, ne?
Ja, ganz wichtig.
Ja. Oder auch.
Ja. So ganz zeigen, dass man richtig enttäuscht ist, aber der anderen Person juckt es halt gar nicht. Weißt du,
die haben sich voll amüsiert. Das war so ein Pärchen. Ich wünsche euch alles Gute, auch beruflich, aber ey, das war so asozial. Ich finde, so ein bisschen mal so Rücksicht nehmen. Also ich weiß nicht, wie, ich würde da nie drauf kommen.
Ja. Sind ja auch so Feiertage. Auf Feiertage machen auch die Menschen immer aggressiv.
Ja, Autobahn eh. Autobahn machen Menschen.
Autobahn so. Boah, Autobahn macht mich so aggressiv, Lena.
Ja, alle haben auch so einen Auftrag, ne?
Ja.
Sind
ja,
im Stress, müssen voran, dann haben sie vielleicht mal einen Stau. Mhm. Die Kinder im Auto sind laut.
Immer mit der Angst, irgendwo steht ein Blitzer.
Ja. Klar, natürlich auch. Vorletztes Mal wieder
geblitzt worden auf der Autobahn. Und deswegen, ihr Lieben, habe ich jetzt hier, so witzig, ne? Ich habe doch mal von dem Phänomen erzählt, dass ich gerade in irgendeiner Lebensphase bin, die mich beschäftigt. Und dann greife ich intuitiv zu einem Bücherregal und greife nach einem Buch, was gerade so perfekt zu meiner Situation passt. Das ist mir schon wieder passiert.
Nein, wirklich? Welches Buch? Und was ist, für eine Situation vor
allem? Es ist random. Ich bin ja gerade hier so auf Mallorca und lebe so ein bisschen meinen Vibe. Es ist vielen Leuten aufgefallen. Ich poste gerade ein bisschen weniger. Und wenn, dann halt irgendwie nur so punktuell. Und immer nur dann, wenn ich Lust habe. Und das ist doch völlig okay. Und bin gerade so in diesem Slow Living. Ganz oft auch sagen. Ist ja jetzt auch ein Trend wieder.
Nein, Namaste.
Und klar, Namaste. Mhm. Aber ich dachte so, hey, weißt du was? Ich gucke einfach mal, was gibt's denn hier eigentlich in diesem Bücherregal? Ne? Kennst du ja so Bücherregal, so Touri-Airbnbs. Und das ist hier halt auch so. Mhm. Und dann habe ich halt einfach nach dem Buch gegriffen von Broke McAllery, Slow, einfach leben. Und habe einfach mal ein bisschen rumgeblättert. Und
du so, klar, wir buchen noch mal Mallorca ein bisschen
so
länger.
So, ja. Nee, aber ich habe halt irgendwie da wieder so ein bisschen rumgeblättert und mich darin gefunden. Und ich finde das irgendwie ganz schön. Gab da auch jemanden irgendwie, der schon vorher in dem Buch rumgeblättert hat und dann so, auch kennst du Menschen, die so Markierungen machen in Büchern?
Ja, oh, aber so da gibt es zwei verschiedene. Darf ich das ganz kurz sagen? Es gibt zwei verschiedene Menschen. Ja. Es gibt einmal den so ein bisschen so, ey, ich bin Freigeist, ich bin freier Mensch, ich bin wild. Der macht das einfach mit einem Textmarker. Ne?
Ja.
So.
Ah, nee, der ist ja nicht frei. Der ist ja eher so kontrolliert.
Ja, gut, ganz
frei
ist er nicht. Aber unter den Markierern ist er noch der Freigeist. Und dann gibt es den mit einem Lineal und einem Kugelschreiber, so einem festeren Stift. Mhm. Wer bist du?
Nee, und dann gibt es ja noch den mit dem Hasenohr. Das ist ja der Freie, weil der denkt sich, ja komm, die Seite ist irgendwie gut, da mache ich ein Hasenohr rein. Wo genau die Zeile jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich werde sie schon wieder finden.
Weißt du? Hatte ich aber auch mal.
Und ich habe hier jemanden, der hat hier mit einem Markierer gearbeitet. Und es gibt einen Satz und eine Textpassage. Und zwar fand ich die eigentlich ganz schön. Ja, lass die mal einfach wirken, ihr Lieben. Das entschleunigte und bewusste Leben ist eine seltsame Mischung aus dem Bereitsein und dem Bereitsein zum Loslassen. Ja. Sich mehr kümmern und sich weniger kümmern. Ja sagen und Nein sagen. Präsent sein und fortgehen. Das Wesentliche tun und das Unwesentliche vergessen. Geerdet und frei. Schwer und leicht. Organisiert und flexibel. Komplex und einfach. Es geht darum, dass sie im Einklang mit den wichtigen Dingen des Lebens sind. Genauer gesagt darum, dass sie im Einklang mit den wichtigen Dingen ihres Lebens leben. So.
Liberta, eigentlich war das
gar nichts verstanden.
Eigentlich nur ein Gedicht, was einfach so die Gegensätze aufzählt. Ja.
Was ChatGPT für mich runtergeschrieben hat.
Hell und dunkel. Banane oder Apfel.
Salz oder Pfeffer. Aura Ring oder Apple Watch.
Denk mal drüber nach, Leute. Nein, ey, finde ich aber sehr schönes Gedicht, muss ich sagen. Und resoniere.
Das ist kein fucking Gedicht, das hat eine Frau in einem Buch geschrieben.
Ach, das hat sie reingeschrieben.
Das hat sie geschrieben, das ist für sie Slow Living. Was ist Slow Living? Ja.
Ach so, ich dachte, das Buch hat das hergegeben und es wurde markiert.
Nein, das wurde markiert in dem Buch von einer Frau geschrieben. Das ist das Buch, das ist ein Teil, eine Textpassage aus dem
Schön.
Buch.
Schön. Aber damit resoniere ich total. Oder? Weil das einfach so sehr viel, wie kommt man mit sich in Balance, wie nimmt man sich an, wie akzeptiert man sich, wie lässt man aber auch los, weil man sich akzeptiert und in der Selbstliebe ist und im Selbstvertrauen ist, wie lässt man dann eben auch los von Dingen und Menschen, die einem nicht gut tun oder nicht dienen so und nicht richtig sind. Ja. Das finde ich sehr schön.
Ja, und einfach so dieser Punkt auch wieder so für sich Zufriedenheit entdecken und halt öfter mal dankbar zu sein und dem Leben, wie wir mal sagen, ja auch im Hier und Jetzt eher zu widmen und nicht immer so dieses, ne, nach außen und Druck und gesellschaftlicher Druck und wo stehen die anderen, wo bin ich, wie geht's weiter, Stress, für wen lebe ich eigentlich, lebe ich für mich, lebe ich für die anderen, weißt du so, was will ich eigentlich, was ist eigentlich meine Bestimmung?
So, voll schön.
Ja, und in diesem Sinne muss ich mich verabschieden, because meine Bestimmung ist jetzt an den Strand zu gehen.
Wow. Oh, du Arme. Oder? Brauchst du Hilfe?
Nee, aber ich würde es gerne mit dem Aura-Ring trecken, dass ich jetzt gleich da bin.
Dass du da dran bleibst, Liberta, ne? Weitermachen.
Ein paar Runden schwimmen, klar.
Sehr, sehr wichtig.
Ihr Lieben, macht's gut.
Schön, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch alles Gute und einmal locker durch die Hose atmen, sag ich. Und mal ein bisschen mehr fühlen, statt immer alles wissen.
Ja. Achso, ja, und übrigens, Papst Franziskus ist tot. Das wollte ich mal heute, vor allem heute, bei Ostermontag, mein Beileid. Jetzt geht's ja wieder richtig los, den neuen zu finden. Also, macht's gut.
Ihr Guten.
Ihr Guten.
Frohe Ostern.
Ihr Guten. Ihr Guten. Ihr Heiligen. Ihr Licht des Lebens. Ja? Hä?
Wir lieben euch. Ciao. Ciao.
Hallo, Leute. Naja, hier sind Lena
und Liberta. Und naja, zusammen sind wir
Lena
und Liberta.
Verdammt!